Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich weiß, Weihnachten ist jetzt schon einige Wochen her und trotzdem möchte ich mit den Worten beginnen: Das Kind in der Krippe. Das Kind in der Krippe, Jesus Christus, der verheißene Erlöser. Endlich war er da, der lang ersehnte Erretter, der Heiland. Jetzt kann es endlich Frieden auf Erden geben. Da liegt dieses kleine Kind in der Krippe, ganz harmlos, unschuldig. Seine Eltern kümmern sich liebevoll um das Kind. Ochs und Esel sind vielleicht auch dabei, steht zwar nicht in der Bibel, aber so sagt man heute zumindest, Hirten und Schafe. Und mittendrin das Kind in der Krippe. Ist bestimmt süß gewesen, das Kind, so ein süßes kleines Baby. Wie kann man Babys nicht mögen? Man hat doch niemandem etwas zuleide getan. So ein Kind, das vereint doch in der Regel. Kinder sind oftmals der Grund, warum Eltern in größten Ehekrisen doch irgendwie ihrer Ehe noch eine Chance geben und zusammenbleiben. Keiner hat etwas gegen Kinder. Wenn ich hier zum Beispiel die ganzen Müllerskinder sehe und wie schön die ganze Gemeinde es fand, als sie hier wie kleine Schafe rumgekrabbelt sind auf der Bühne bei dem Weihnachtsanspiel. Alle fanden das total super süß. Die kann man einfach nur mögen. Leute, die Kinder nicht mögen, sind in der Regel verbittert, komisch, gezeichnet vom Leben, schwierige Menschen. Kinder vereinen die Welt. Mit Kindern wird ständig für Frieden geworben. Mit Kindern wird das Herz der Leute aufgeweicht, wenn es darum geht zu spenden. Kinder sind unsere Zukunft. Und doch, wenn ich persönlich meine letzten Jahre Revue passieren lasse, gab es ein Kind, wegen dem ich immer und immer wieder Streit hatte. Die schlimmsten Krisen in meinem Leben hat dieses eine Kind verursacht. Dieses Kind hat in meinem Leben nicht nur vereint. Es hat sehr viel Streit gebracht. Glaub mir, ich spreche nicht von Max aus meiner 9b. Ich hätte mir so viel Streit erspart, wenn da nicht dieses eine Kind in der Krippe gewesen wäre. Wegen dieses Kindes sind schon so einige Freundschaften zerbrochen. Wegen dieses Kindes bin ich einige Freundschaften erst gar nicht eingegangen. Wegen dieses Kindes wurden im Laufe der Menschheitsgeschichte schon Menschen getötet. Viele. Wegen dieses Kindes wurde Stephanus gesteinigt, Johannes geköpft, Paulus gesteinigt. Gut, er hat es überlebt. Etliche Reformatoren verbrannt, unzählige Gläubige weltweit verfolgt. So war es schon immer und so wird es immer bleiben. Und wer die Endzeitrede Jesu kennt und weiß, was in der Offenbarung steht, der weiß, dass dieses Kind, das als Heiland in die Welt gekommen ist, etlichen Christen ihr irdisches, körperliches Heil gekostet hat und auch noch kosten wird. Weil dieses vielleicht auf den ersten Blick so scheinbar harmlose liebe Kind den Hass der ganzen Welt auf sich zieht. Auf der einen Seite zieht es den Hass der Welt auf sich, anderen wenigen dagegen ist dieses Kind eine Freude. Den anderen wenigen ist es das ewige Heil. Den anderen wenigen bedeutet dieses Kind einfach alles. Und ich bin einer von diesen wenigen. Und dieses Kind ist sein erstes Mal in diese Welt gekommen, unser Messias, unser Retter. Und für mich und viele heute hier von euch ist es ein Wohlklang in den Ohren, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19,10. Was für ein super schöner Vers. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dieses Kind bezeugt später sogar von sich selbst, dass er es der Retter, der Christus ist, mit Absolutheitsanspruch. Und es ist ebenso ein Wohlklang in meinen Ohren, dass eben dieser Christus auch ein zweites Mal wiederkommen wird. Schon immer konnte ich mich an diesen Gedanken erfreuen, vor allem als ich viele Jahre im Krankenhaus oder krank zu Hause lag. Ich konnte es gar nicht abwarten, dass Jesus wiederkommt. Das hat mir in all den Jahren immer wieder Hoffnung und Mut gemacht. Jesus kommt wieder. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass Nicht-Christen mich dafür als verrückt abstempeln. Ja, kenne ich nicht anders, verstehe ich auch ein bisschen. Dass viele Christen mich dafür als verrückt abstempeln, das kenne ich, Achtung, aus früheren Gemeinden auch nicht anders. Ich war in dieser Gemeinde hier in Overath ganz ehrlich, wirklich davon überrascht, dass in vielen, vielen Gebeten immer wieder dafür gedankt wird, dass Jesus wiederkommt. Das kannte ich vorher gar nicht. Und ich finde das total schön, so wie es hier ist. Jesus kommt wieder. Ich wurde in Köln mal gebeten, das nicht mehr vorne von der Kanzel zu sagen. Das macht den Menschen Angst. Das verscheucht die Besucher. Und wir wollen doch die wenigen Besucher, die wir haben, nicht auch noch verscheuchen. Ein klarer Fall von Menschenfurcht. Ich kenne es aus früheren Zeiten nur so. Für viele ist der Gedanke, dass Jesus wiederkommt, ein absolut grauenhafter Gedanke. Auch für, ich weiß nicht, Christen oder wie man die nennen soll, ich will sie nicht verurteilen, keine Ahnung. Nein, bitte nicht, Jesus kommt noch nicht wieder. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Sie klammern sich fest an ihrem eigenen Leben. Ihnen geht es ja so gut hier. Sie haben ja schon alles, was sie sich wünschen. Ein Haus, ein Auto, eine schöne Frau und jede Menge Geld. Cafés, Kneipen in Köln, an jeder Ecke, ein riesengroßes Kino, Theater, Fußballvereine, Kletterhallen, der Dom, der Rhein und was weiß ich noch alles. Bei Jesus kann es unmöglich noch schöner sein. Bei Jesus kann man unmöglich noch mehr Spaß haben als hier oder da drüben in Köln. Von christlichen Singles hört man in der Regel ganz offen immer wieder, oh nein, hoffentlich kommt Jesus bald nicht wieder. Ich will auch noch heiraten und, ich sag's mal vorsichtig, Freude an meiner Frau haben. Ihr wisst, was ich meine. Und kann mir kein Jugendlicher erzählen, dass er solche Gedanken nicht auch schon mal gehabt hat. Oder die Gedanken, oh nein, hoffentlich kommt Jesus bald nicht wieder. Ich wollte doch noch Kinder haben. Ja und. Was du nicht alles willst. Und manche hoffen, dass Jesus nicht so bald wiederkommt, denn sie wissen, sie müssen vorher eine Entscheidung treffen. Und sie tun und tun es einfach nicht und schieben diese Entscheidung immer weiter und weiter vor sich her. Und so werden all die Wahrheiten der Bibel und das zweite Kommen Jesu und vor allem das Buch der Offenbarung schön verdrängt, weil es einem immer wieder ins Gedächtnis ruft, dass Jesus bald wiederkommt. Aber es ist so. Und wenn er ein zweites Mal wiederkommt, dann kommt er nicht mehr, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dann kommt er, um zu richten, um hinzurichten, wer sich nicht erretten ließ. Wer dieses Kind in der Krippe nicht als Retter und Herrn angenommen hat. Ja, da wird mir schon ein bisschen klarer, warum viele Menschen dieses Kind nicht mögen. Und was das Lesen der Offenbarung angeht, manche würden vielleicht gerne mal die Offenbarung lesen, trauen sich aber erst gar nicht an das Buch der Offenbarung heran, weil es an sehr vielen Stellen sehr schwierig zu verstehen ist. Stimmt, verstehe ich auch. Ich verstehe auch nicht alles. Da braucht man Hilfe von erfahrenen Geschwistern. Und selbst die verstehen in der Regel nicht alles und sind sich auch nicht immer einig. Deswegen werde ich heute auch nicht auf jede Kleinigkeit in meinem Predigttext eingehen. Aber gut, so wie ich finde, handelt es sich auch da nur um Nebensächlichkeiten. Die sind nicht entscheidend, erst recht nicht heilsentscheidend. Manchmal braucht man auch den Mut oder die Demut zu sagen, keine Ahnung, das lasse ich jetzt mal so stehen, möge der Herr mir irgendwann Einsicht schenken. Aber einige Dinge sind dann doch wiederum eindeutig, wenn man die Bibel studiert. Die Offenbarung sollte vielleicht nicht das erste Buch sein, das man sich vorknüpft, so wie ich das in meinem Leben gemacht habe. Aber weil sich viele nie an dieses Buch herantrauen, bleibt dieses Buch für viele leider komplett ein Buch mit 7 Siegeln. Interessanterweise kennt die ganze Welt diesen Ausdruck, ein Buch mit 7 Siegeln, also ein Buch, das man nicht versteht. Aber dass dieser Ausdruck selbst aus der Offenbarung stammt, das wissen viele wiederum nicht. Sie haben die Offenbarung ja nicht gelesen. Kann sich jeder selbst zu Hause in Ruhe in Offenbarung 5 durchlesen. Nur mal vorweg, dein Geist ist es nicht, der dich in Gottes Wort auch nur einen einzigen Buchstaben verstehen lässt. Es ist der Geist Gottes. Und wenn du den nicht hast, dann bleibt die Offenbarung für dich erst recht ein Buch mit 7 Siegeln. Also wenn du heute irgendetwas verstehst, dann preis den Herrn. Gottes Geist hat es dir offenbart. Offenbarung 12, Verse 1 bis 5. Wer eine Bibel hat, kann gerne mitlesen. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau, mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen, auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Ja, da ist eine Frau, die unter Schmerzen einen Sohn gebiert. Und dann gibt es einen Drachen, der dieses Kind um jeden Preis töten will. Doch es wird zu Gott entrückt. Und eines Tages wird es die Welt mit eisernem Stab regieren. Das ist eine tolle Geschichte. Hat ein bisschen was von einem Märchen. Den einen oder anderen mögen diese Verse vielleicht an irgendwelche Herr-der-Ringe-Filme erinnern, aber damit hat das denkbar wenig zu tun, beziehungsweise gar nichts. Wolfgang Nestvogel bezeichnete diese Geschichte vielmehr als die letzte Weihnachtsgeschichte der Bibel. Die Geschichte, wie Jesus unter vielen Widrigkeiten in diese Welt kommt. Dass es sich bei dem Kind, das unter Schmerzen geboren wird, um Jesus selbst handelt, das können sich einige schon denken. Man könnte bei Vers 5 nahtlos in der Weihnachtsgeschichte Lukas 2,7 weiterlesen: Und sie gebar ihren Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Jesus, das liebe, nette Kind in der Krippe. Es tut doch keinem was. Warum will der Drache das Kind unbedingt töten? Wer ist überhaupt der Drache? Und wer ist diese Frau mit den 12 Sternen auf dem Haupt? Ja, wer ist diese Frau, die Johannes hier sieht? Beziehungsweise er sieht ja in Vers 1 die Frau als ein Zeichen, das am Himmel erscheint. Ein Zeichen, das steht ja für irgendetwas. In der Offenbarung gibt es so einige Frauen, die für etwas stehen. Da gibt es zum einen die Isabel, die für die Heiden steht. Dann gibt es eine Hure, die für die abgefallene Kirche steht. Dann gibt es die Braut, die für die Gemeinde Christi, also für uns steht. Wir sagen deswegen ja auch so oft, dass wir die Braut Christi sind. Und dann gibt es dann noch diese Frau in Offenbarung 12. Maria selbst, wie manche vermuten, kann es nicht sein, denn es ist ja von einem Zeichen die Rede, also nicht von einer richtigen Frau. Und wieso sollte Maria 12 Sterne auf ihrem Haupt haben? Andere behaupten, nein, diese Frau repräsentiert die Gemeinde. Aber die Gemeinde ist ja schon die Braut Christi und nicht die Mutter Christi. Die Gemeinde gebiert nicht den Christus. Vielmehr ist es ja andersherum, dass die Gemeinde Folge von Jesus Christus ist, beziehungsweise er ist der Fels, auf dem die Gemeinde gegründet wird. Schlussfolgernd kann es sich hier auch nicht um die Gemeinde handeln. Wer ist die Frau mit den 12 Sternen, die das Kind gebiert? 1. Mose 37, Verse 9 und 10. Josef, ein Sohn Jakobs, der später Israel hieß, hatte einen Traum. Seht, ich habe wieder geträumt, sagte Josef zu seinen 11 Brüdern. Und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Tja, und wer die Geschichte kennt, weiß, dass es genauso gekommen ist. Josef und seine 11 Brüder, der Anfang der 12 Stämme Israels, die 12 Sterne. Bei der Frau muss es sich also um Israel handeln. Und Israel selbst wird im Alten Testament immer wieder als Gottes Vermählte dargestellt. Wenn Gott selbst der Vater ist, dann ist Israel die Frau, die das Kind gebiert. Israel als Vermählte Gottes, die eine absolut entscheidende heilsgeschichtliche Verantwortung trägt. Aus Israel kommt der Messias, Johannes 4,22. Das Heil kommt von den Juden. Jesus Christus war Jude. Apostelgeschichte 4,12. In Jesus allein ist das Heil. Römer 9,5. Christus stammt von den Juden ab. Und aus Israel kam der verheißene Erlöser. Und er sollte Nachkomme Davids sein, dem König von Juda, später Israel. Was viele hundert Jahre vorher schon prophezeit wurde, erfüllte sich mit Jesu Geburt. Und die Offenbarung spricht hier in Kapitel 12 bei dem Sohn selbst nicht von einem Sohn als ein Zeichen, wie sie es bei der Frau tat, sondern von einem wirklichen Sohn, einem Menschen, ein Nachkomme Davids war geboren. Wenn man die Geschlechtsregister der Bibel studiert, dann war Jesus über Maria ein direkter Nachkomme Davids. Aber auch über Josef, der ihn ja adoptierte, war er Nachkomme Davids. Jesus war in jeglicher Hinsicht Nachkomme Davids. Und viele Menschen sprachen ihn im Neuen Testament mit Sohn Davids an. Er war der verheißene Messias, ein Jude. In Jesaja 7,14 wird dann tatsächlich auch noch Maria selbst angesprochen. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Gott mit uns. Und mit dem Kind in der Krippe war Gott selbst unter den Menschen. Gott mit uns. Ich möchte gleich darauf hinaus, warum die Geburt Jesu so eine unglaublich schwere Geburt war. Niemandem wünscht man eine schwere Geburt. Und doch gab es einen, der diese Geburt zu einem schweren Prozess unter vielen widrigen Umständen machte. Der Drache. Und wenn wir Kapitel 12 in Offenbarung ein Stückchen weiterlesen, dann finden wir in Vers 9 selbst, wer der Drache ist. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Also der Drache ist zweifelsohne der Teufel. der schon von Anfang an in der Geschichte der Menschheit seine Finger mit im Spiel hatte und als Schlange Adam und Eva verführte. Die Geschichte kennt jeder. Der Teufel, griechisch Diabolos, übersetzt, der Verdreher, Verleumder, Faktenverdreher, dessen ersten Worte auf dieser Erde waren, hat Gott wirklich gesagt. Der von Anfang an in Frage stellte, was Gott gesagt hat. Der von Anfang an versuchte, alles durcheinander zu werfen, was Gott gesagt hat, und damit alle zu verwirren. Satan selbst kann man mit Widersacher oder Feind übersetzen. Das Kind in der Krippe hat einen Feind, Satan. Und seitdem gibt es zwei Parteien in diesem Krieg. Auf der einen Seite Christus und seine Heiligen und auf der anderen Seite Satan und seine Anhänger. Und du bist nicht bloß ein Zuschauer dieses ganzen Spektakels, du steckst mitten in diesem Kampf. Und Paulus fordert uns zum Kampf auf. Epheser 6, Verse 11 und 12, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Der Drache will nur töten und zerstören und er muss verhindern, was Gott in Christus begonnen hat. Er will das Kind verschlingen, denn wenn der Erlöser kommt, der uns vom Tod befreien will, dann hat der Drache ein Problem. Der Drache selbst will töten. Jesus aber will vom Tod befreien, denn er ist das Leben. Er schenkt ewiges Leben. Der Drache aber will verschlingen. Und so geht er umher und sucht, wen er verschlingen kann. Wehe der Erde, weil der Teufel zu euch hinabgekommen ist, Offenbarung 12, 12. 1. Petrus 5, 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber Jesus geht umher und sucht, wen er erretten kann. Und mittendrin steckst du und ich. Und Gott hatte dem Teufel von Anfang an sein Schicksal offenbart. 1. Mose 3, 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Satan wusste, er würde Christus in die Ferse stechen können und das tut nun mal weh. Aber sein eigenes Ende würde ein zermalmter Kopf sein. Sein Ende ist sein Tod. Und wir, die wir durch Christus mit zum Samen der Frau gehören, über uns hat der Teufel und damit der Tod keine Macht mehr. Satan hasst das Kind. Satan hasst auch das Volk, das das Kind gebären sollte. Satan hasst alle, die sich auf die Seite des Kindes stellen. Seit jeher versucht er alles, die Menschheit gegen das Volk aufzubringen, das das Kind gebären soll. Wie sehr wurde das Volk Israel in Ägypten geknechtet? Wie schlimm muss es gewesen sein, als unter dem Pharao alle erstgeborene Juden getötet werden sollten? Später dann, wie sehr war Saul auf den Tod Davids fixiert? Saul war besessen von dem Gedanken, David zu töten. Und dann hätte es auch übrigens keinen Messias aus der Linie David mehr geben können. Oder als in der Zeit Esthers unter den Listen Hamans das ganze jüdische Volk einem Genozid zum Opfer fallen sollte. Dann König Herodes, der solche Angst vor der Geburt eines Königs der Juden hatte, dass er alle erstgeborenen Juden umbringen ließ. Das jüdische Volk stand immer unter Beschuss Satans. Denn daraus sollte der Messias kommen. Natürlich versucht der Teufel seit jeher, dieses Volk zu beseitigen. Und deswegen schreit die Frau in Offenbarung 12 auch, wie viel Leid musste sie ertragen? Jesu Werk am Kreuz wollte der Teufel um jeden Preis verhindern. Er, der den Tod will, musste den, der das Leben bringt, davon abhalten, ans Kreuz zu gehen. Später das unvergessliche Gespräch zwischen Jesus und Petrus, das jeden Leser beim ersten Lesen aufschrecken lässt. Matthäus 16, Verse 21 bis 23. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er, Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Weiche von mir, Satan. Warum spricht Jesus Petrus auf einmal mit Satan an? Kann Satan durch einen Nachfolger Jesu sprechen? Ja, offensichtlich schon. Satan spricht durch Petrus. Er will das Werk Christi am Kreuz verhindern. Und Petrus fordert Jesus dazu auf. Ach, lass die Sache mit dem Kreuz doch. Klar, Petrus meint es gut mit Jesus. Er versteht ja noch nicht, dass dieses Ereignis am Kreuz Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte werden würde. Und Jesus weiß genau, wessen Stimme da spricht. Es ist die Stimme des Drachens. Und deswegen sagt Jesus, weiche von mir, Satan. Eine gute Bekannte von mir, ihr kennt sie nicht. Sie hat sich vor 2,5 Jahren bekehrt und sie legte eine unvergleichbar steile christliche Karriere hin. In ihrem ersten Jahr. Und es war so schön, das anzusehen. Wir haben uns alle so darüber gefreut. Und dann ging sie ein Jahr lang in die Schule einer absolut liberalen Gemeinde in Köln. Letzten Sommer saßen wir dann im Park zusammen in Köln mit ein paar Jugendlichen und ich sprach darüber, dass Jesus gekommen ist, um uns mit Gott zu versöhnen, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Das war Gottes Plan von Anfang an. Da sagte sie auf einmal, nee, das glaube ich nicht mehr. Ja, bitte was? Ich war so sprachlos. Der Tag war völlig hinüber für mich. Die ganze Woche war dahin. Ich kenne die Leute, die sie so beeinflusst haben, die die Wahrheit so verdreht und manipuliert haben, bis sie Jesu Tod am Kreuz im Gegensatz zu Petrus völlig bewusst zunichte gemacht haben. Und ich habe kein Problem damit, diese Leute als Abgesandte Satans zu bezeichnen, die geradewegs auf ihrem Weg zur Hölle so viele Menschen wie nur möglich mit sich reißen. Jesus ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen, indem er für unsere Sünden starb. Das war seine Mission. Markus 45,10. Denn auch der Sohn des Menschen ist gekommen, ich kürze ein bisschen ab, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Apostelgeschichte 2,23. Diesen Jesus Christus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. 1. Petrus 1,19, ihr seid losgekauft worden mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Jesu Erlösungswerk am Kreuz war beschlossene Sache von Anfang an. Dafür ist er gekommen. Und die vorletzte von den 7 Aussagen Jesu am Kreuz war Johannes 19,30, es ist vollbracht. Ja, was ist hier bitteschön vollbracht? Das, wofür er auf diese Welt gekommen ist. Sein Erlösungswerk am Kreuz. Jesus hat die Strafe auf sich genommen, die eigentlich uns hätte treffen sollen. Jesaja 53, Vers 5. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Durch Jesu Tod am Kreuz haben wir Frieden mit Gott. Wir hätten bestraft werden sollen, weil wir nicht gerecht vor Gott sind. Da ist auch nicht einer, der Gutes tut. Nicht einer. Römer 3, 10 bis 12. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Wir hätten getötet werden sollen, weil Gott gerecht ist und wir nicht. Aus uns heraus haben wir nichts verdient. Das Einzige, das wir verdient hätten, ist der ewige Tod, weil der Mensch von Natur aus Sünder ist. Und der Beweis dafür, dass der Mensch ein Sünder ist, ist sein Tod. Ja, aber ich lebe doch korrekt vor Gott. Was will mir Gott schon? Ich bin doch nett zu allen. Ich sündige doch überhaupt nicht. Dein Tod gibt Zeugnis davon, dass du Sünder bist. Und alles, was in dir rebelliert gegen den Tod Jesu am Kreuz, ist eine Genugtuung für den Teufel. Denn nichts anderes will als deinen ewigen Tod. Auf wie viele Art und Weisen wird das hier eigentlich jeden Sonntag gepredigt und gepredigt und gepredigt und gepredigt. Und Leute hören und hören das. Manche kehren um, manche nicht. Ich verstehe das nicht. Wenn du nicht umkehrst zu Gott, ist dein ewiger Tod beschlossene Sache. Ebenso wie das Ende Satans beschlossene Sache ist. Noch geht er umher wie ein brüllender Löwe. Er weiß, dass seine Zeit kurz ist, denn schon bald kommt Jesus wieder. Und dann passiert Folgendes. Offenbarung 20, Verse 1 bis 3. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Wenn Jesus wiederkommt, wird der Teufel erstmal für 1000 Jahre in den Abgrund geworfen. Danach muss er nochmal kurz losgelassen werden, Ich habe aufgehört, darüber nachzudenken, warum der Teufel am Ende 1000 Jahre noch mal kurz losgelassen werden muss. Keine Ahnung. Ich habe da so meine Theorien, die können aber alle falsch sein, deswegen sage ich lieber nichts dazu. Aber dann kommt sein endgültiges Ende. Offenbarung 20,10. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Ich kürze ein bisschen ab. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Teufel sitzt da nicht in der Hölle mit der Peitsche und hat Spaß daran, andere zu knechten und zu peinigen, wie man im Volksmund sagt. Er sitzt dort, um gepeinigt zu werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lange her, da habe ich mal mit einer bekennenden Satanistin gesprochen. Ich wies sie darauf hin: Mädchen, du weißt doch, wie die Sache mit dem Teufel endet. Warum betest du ihn dann an? Ja, sie sagte, ja, ganz einfach. Ja, die Bibel lügt. Wir haben unser eigenes Buch. Da endet es gut für den Teufel. Wir wollen zu ihm. Und dann sprach sie noch ein paar Flüche über mich aus. Sie sagte, in ihrem Buch siegt der Teufel schlussendlich. Mädchen, freu dich bitte nicht zu früh. Von Anfang an war der Teufel der Verdreher der Wahrheit des Wortes Gottes, hat Gott wirklich gesagt. Die ersten Worte des Teufels. So stellt er sich der Welt vor und so ist er heute immer noch, hat Gott wirklich gesagt. Er verdreht Gottes Wort, wo er nur kann. Hat Gott wirklich gesagt, dass sein Ende beschlossene Sache ist? Hat Gott wirklich gesagt, dass der Teufel Zerstörung und Tod bringt? Hat Gott wirklich seinen Sohn auf die Erde geschickt? Hat Gott wirklich gesagt, dass keiner vor Gott gerecht ist? Musste die Sache mit dem Kreuz wirklich sein? Ist Christus wirklich der einzige Weg zum Vater? Du bist doch eigentlich ein korrekter Mensch und immer nett und höflich zu allen. Und in der Schule und bei deiner Steuererklärung hast du auch nicht geschummelt. Und auf deiner Arbeit bist du korrekt und dafür angesehen. Und deine Kinder hast du auch halbwegs zu aufrichtigen Männern und Frauen erzogen. Du verhältst dich doch christlich, bist ja immer nett zu allen. Also mach dir nicht ins Hemd, das mit dem Himmel, das kriegen wir schon hin. Ihr kennt dieses Karnevalslied. Eins dümmer als das andere. Glaub mir, in Köln ist der Teufel los. Aber Gott sagt, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Hebräer 3,15. Ja, ach, was wirklich heute? Ach, ich habe es doch die letzten Monate schon nicht getan. Da kommt es doch auf die eine oder andere Woche auch nicht mehr an. Die Sache mit der Entscheidung für Jesus, ich mache das morgen oder ich weiß nicht, irgendwann anders. Sagte die Stimme Satans in dir. Er glaubt nicht, Satan hat kein Interesse daran, dich zu verführen, deinen Geist zu benebeln und dich mit wohlklingenden Worten in falsche Sicherheit zu wiegen. Als Ungläubiger hat man ja immer 1000 Ausreden dafür, keine Entscheidung für Christus zu treffen. Und dann versucht man immer, sein Gewissen ein bisschen zu beruhigen. Ach ja, wenn ich ab und zu mal in den Gottesdienst gehe und bei den Liedern so ein bisschen mitsumme, na, passt schon. Ja, viel schöner finde ich es noch, wenn Ungläubige dann alle in Köln bei so einer Stunk- oder Prunksitzung zusammenkommen und gemeinsam singen, das mit dem Himmel, das kriegen wir schon hin. Ja, und wenn die ganze Masse das sagt oder singt, dann muss das schon irgendwie stimmen. Und spätestens nach dem 10. Bier schunkelt der Verstand und man selbst schunkelt und wiegt sich mit allen gemeinsam in falsche Sicherheit. Er klappt schon mit dem Himmel. So viele Leute können sich unmöglich irren, sagte die Stimme Satans in dir. Die breite Masse ist es, die verloren geht. Noch singen und feiern sie da drüben. Wir wissen, dass Satan mächtig ist. Aber wir wissen auch, dass Gott mächtiger ist, weitsichtiger als Satan. Er ist sogar der Schöpfer Satans. Und Gott hat ihn perfekt erschaffen. Wir lesen in der Bibel von Satans Erschaffung, Hesekiel 28, 13 bis 15. In Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardes, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Garfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, also eine besondere Art von Engel. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Es kam der Tag, an dem Sünde in Satan gefunden wurde. Und diese Sünde offenbarte sich ganz von allein. Satan wurde hochmütig. Er wollte sein wie Gott. Und alles setzte er seit jeher daran, dass Gottes Geschöpfe, wir Menschen, nicht zu unserem Schöpfer finden. Denn das würde Gott ehren und nicht ihn, den Teufel. Und alles setzte der Teufel daran, dass wir nicht mit Gott versöhnt werden. Er will uns auf seine Seite ziehen, indem er uns zur Sünde verführt und wir im Gefängnis der Sünde sitzen bleiben. Und dann schafft Gott mitten in unseren sündigen Wegen, die uns den Weg zu Gott versperren, die es für uns unmöglich machen, jemals das Himmelreich zu erben, einen Durchbruch durch all unsere Sünden, einen Ausweg aus all unseren Sünden, direkt zu ihm. Wenn das passiert, dann hat der Teufel ein Problem. Wenn der Erlöser kommt, können Menschen ungehindert von ihren falschen Wegen aus der Gefangenschaft Satans, aus dem Gefängnis des Teufels frei herausgehen, direkt zu ihrem Schöpfer, zu Gott. Wenn der Erlöser kommt und die Gefängniszellen öffnet, in denen du sitzt, kannst du zu Gott kommen und das ehrt Gott. Ich kann mir vorstellen, wie sehr der Teufel das verhindern wollte. Wie sehr wollte er den, der die Zellen öffnet, erst gar nicht geboren werden lassen? Wie sehr wollte er verhindern, dass dieser Retter in diese Welt kommt, direkt zu unseren Gefängniszellen? Und wie sehr war er an einem möglichst schnellen Tod dieses Retters interessiert? Der Teufel, der Judas verführte, der die Pharisäer und schlussendlich eine riesige Menge Juden dazu aufbrachte, Jesu Tod zu fordern. Warum musste all das so kommen? Als Jesus starb, schien der Teufel seinen größten Sieg über Jesus errungen zu haben. Das Kind in der Krippe war endlich tot. Wieso ließ Gott es zu, dass der Teufel Leute dazu verführte, Jesu Tod zu fordern und es tatsächlich umzusetzen? Weil Jesu Tod fester Bestandteil von Gottes ewigem Heilsplan war. Genau das hatte Gott in seinem eigenen ewigen Heilsplan bedacht. Und er nutzte die Intrigen des Teufels zur Vollendung seines Plans. Mit Jesu Tod hat Gott endlich Versöhnung geschaffen zwischen dir und Gott. Eine Versöhnung, die sonst nicht möglich gewesen wäre. Lukas 2,11. Euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. In diesem Kampf zwischen Gott und dem Teufel hat Gott eine Sache nicht vergessen. Euch ist heute der Heiland geboren und damit auch dir. Gott hat nicht nur den Teufel in die Schranken gewiesen, er hat gleichzeitig den Weg für dich frei gemacht, dass du zu ihm kommen kannst. Wegen dir ist Jesus geboren und unter schlimmen Umständen gestorben und auferstanden. Euch ist heute der Heiland geboren. Dir ist heute der Heiland geboren. Gott hat eine Möglichkeit geschaffen, Versöhnung zwischen ihm und uns zu erlangen. Der Teufel dachte, er hätte einen Sieg über Jesus errungen, als Jesus am Kreuz hing. Doch er ist kurzsichtig, er ist voller Zorn. Und wir wissen, wer im Zorn handelt, kann nicht klar und nicht weitsichtig handeln. Und das kennt jeder aus seinem eigenen Leben. Im Zorn sagt man unüberlegte Dinge, die man später bereut. Im Zorn tut man unüberlegte Dinge, die man später bereut. Wie viele Ehen sind im Zorn und durch Zorn schon kaputt gegangen? Zorn zerstört, Zorn tötet. Mein Bruder ist ja Polizist. Er hatte vor kurzem einen Einsatz mit seinen Kollegen bei einem jungen Ehepärchen. Das Ehepärchen hatte sich gestritten. Ja, kann passieren. Im Zorn aber knallte der Mann die Tür so feste zu, als er raushing, dass der Rahmen aus der Tür fiel. Das hört sich noch ein bisschen lustig an, 0815-Geschichte. Aber der Türrahmen fiel auf ihr neugeborenes Kind, das am Boden lag. Tot. Ja, der Mann wird seines Lebens nicht mehr froh. Und er wird nie wieder in seinem Leben eine Tür knallen im Zorn. So ist Gott nicht. Er ist barmherzig, voller Gnade und nur langsam zum Zorn. Er dreht nicht sofort am Rad, wie wir das manchmal tun, wenn es mal nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Das ist eine höchst teuflische Eigenschaft. Flehe zu Gott, dass du deinen Zorn und deine Ausraster in den Griff bekommst. Es war Gottes weitsichtiger Plan, Gottes ewiger, völlig durchdachter Plan, der mit Jesu Tod in Erfüllung ging, um uns mit ihm zu versöhnen. Und dann ist Jesus am dritten Tage vom Tode auferstanden, weil er selbst das Leben ist. Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus hat den Tod besiegt und damit einen großen Sieg über den Teufel errungen. Das war die Vorentscheidung im Kampf gegen den Teufel. Ein Sieg, den Gott mit uns teilen möchte. 1. Korinther 15,57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. In Offenbarung 12,5 lesen wir dann, dass das Kind zu Gott entrückt wurde. Und wir alle wissen, wann das geschah. 40 Tage nach Jesu Auferstehung an Christi Himmelfahrt. Nun sitzt er zur Rechten Gottes. Markus 16,19. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen, seinen Jüngern, geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Und dort auf dem Thron sitzt er und regiert. Jesus hat den Teufel besiegt. Er ist der König. Und wenn er wiederkommt, wenn Jesus ein zweites Mal auf diese Erde kommt, dann wird es nicht so im Stillen ablaufen wie beim ersten Mal. Ein kleines süßes Baby irgendwo im kleinen Dorf in einem Stall. Nur ein paar Hirten kriegen das mit. Das zweite Kommen. Lukas 17, 24. Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Jesus kommt für alle sichtbar, als König aller Könige und Herr aller Herren. Und er weiß genau, wo er hin will. Er muss sich nicht erst umgucken. Er will nicht auf die Malediven, nicht nach New York, nicht nach Rio, erst recht nicht nach Köln. Wenn er wiederkommt, dann gibt es nur einen Ort, wo er hin will. Sacharja 14, Verse 4 und 7 bis 9. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen, zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Und es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht. Und es wird geschehen, zur Abendzeit wird es Licht werden. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jedem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er genau dorthin zurück, wo er auch gen Himmel gefahren ist. Auf den Berg, in das Land, zu dem Volk, das ihn geboren hat, auf den Ölberg in Jerusalem. Ich habe vergangenes Jahr dort gestanden. Vom Ölberg aus sieht man ganz Jerusalem. Und wenn man runtergeht, geht man direkt am Garten Gethsemane oder zumindest direkt dran vorbei. Und auf der anderen Seite wieder hoch auf den Tempelberg. Dorthin will Jesus zurück, in die Stadt, zu dem Volk, das er trotz all ihrer Fehler so sehr liebt. Ja, da wundert es nicht, dass der Teufel nach wie vor versucht, genau dieses Volk von der Landkarte auszurotten. Dem Kind kann er nichts mehr. Aber zum einen jagt er das Volk, das das Kind geboren hat, zum anderen jagt er alle, die sich auf die Seite des Kindes stellen. Und mit aller Macht versucht der Teufel, Menschen zu verführen, Unruhen zu stiften, Ehen zu zerstören, Gemeinden zu zerstören, unsere Jugendlichen aus den Gemeinden rauszureißen mit allerlei Verführungen. Die Welt da draußen ist ja so schön. All die Frauen, die da draußen rumlaufen und von Anstand und Zucht und Ordnung scheinbar noch nie etwas gehört haben. Ja, von den Männern da draußen brauchen wir gar nicht reden. Und wie viele Jugendliche, anderes Beispiel, werden verführt und sind so benebelt vom Geist des Teufels, dass sie sich in ihrer eigenen Gefängniszelle wohlfühlen und gar nicht merken, dass sie dort verrotten. Jetzt kommt das andere Beispiel. Und was ist eigentlich mit so vielen Gemeinden passiert? Um jeden Preis versucht der Teufel, falsche Lehrer in die Gemeinden einzuschleusen. Massenhaft. Mehr und mehr Gemeinden predigen einen falschen Christus. Einen Christus, den die Bibel nicht kennt. Und unsere Jugendlichen werden von diesen Gemeinden magisch eingesaugt und verführt. Und sie beten einen falschen Christus an und sie wissen es noch nicht einmal mehr. Das gefällt dem Teufel. Hauptsache, das Kind in der Krippe wird nicht mehr angebetet. Sie beten irgendwen an, aber es ist nicht unser Christus. Und ihr werdet es nicht glauben, eine große Masse da draußen betet tatsächlich Maria selbst an. Das ist verrückt, oder? Da hat der Teufel ganz große Arbeit geleistet. Hauptsache, das Kind in der Krippe wird nicht mehr angebetet. Alles, was Gott gehört, will der Teufel verführen, vernichten und töten. Am liebsten ist ihm noch, dass die Leute es gar nicht erfahren, dass sie in einer Gefängniszelle sitzen. Aber dass die Gefängniszellen offen sind und dass Jesus sie geöffnet hat und dass sie eigentlich herauskommen könnten. Den Kampf gegen Christus hat der Teufel verloren. Aber nach wie vor kämpft er gegen alles und jeden, der auf der Seite Jesu steht. Und so kämpft er gegen die Frau und will der Frau schaden, die das Kind geboren hat, Israel. Und wir alle wissen, wie sehr Israel auch in der Neuzeit unter Beschuss steht, ich mach's kurz, der Sechstagekrieg, der Yom Kippur-Krieg. Und ich erinnere mich noch, wie Ahmadinejad, der letzte Präsident des Irans, an Deutschland gerichtet sagte, bitte, gebt diesem Volk doch ein Stück eures Landes. Wir zahlen auch den ganzen Umzug. Nehmt nur dieses Volk hier weg. Und täglich erschallen die Forderungen, dieses Volk zu vernichten, laut. Bis zum bitteren Ende gibt der Teufel nicht auf. Israel und die Gemeinde will er zerstören. Die Vermählte Gottes und die Braut Christi. Er hasst diese beiden Frauen. Aber wir wissen, wie sehr Gott sein Volk liebt und wir wissen, wie sehr Christus die Gemeinde liebt. Diese beiden Frauen sind fest in Gottes Hand. Der König aller Könige hat uns fest in seiner Hand. Wenn wir Christus auf unserer Seite haben, wenn wir uns an ihm festhalten, wenn wir seine Wege nicht verlassen, was soll uns dann noch passieren? Er lässt uns auch nicht los. Wir sind die Braut des Königs aller Könige, dessen, der auf dem Thron sitzt und der auf dem Ölberg wiederkommen wird, um dann seine Herrschaft auf der ganzen Erde in Jerusalem anzutreten. Offenbarung 19, Verse 11 bis 16. Und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe, ein weißes Pferd, und der, der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Seide. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit alle Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige und Herr aller Herren. Psalm 2, 12. Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Jesu Herrschaft ist beschlossene Sache. Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Und wir als seine Braut, wir bergen uns bei ihm, beim Herrscher dieser Welt, beim König aller Könige. Und wir sind seine Braut, die, die wir uns freiwillig seiner Herrschaft unterworfen haben. Die Frage ist nur, ob du dich seiner Herrschaft freiwillig ergibst oder ob du dich eines Tages unterwerfen musst im Gericht. Jeder Mensch wird sich Jesus beugen müssen. Ob du deine Knie heute freiwillig beugst oder ob du sie eines für dich schrecklichen Tages beugen musst, um dein Gerichtsurteil zu empfangen. Jesaja 45, 23. Mir soll sich jedes Knie beugen. Philipper 2, 10 und 11. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Schlusswort. Jesu Herrschaft währt ewig. Du bist Teil eines kosmischen Spektakels, eines kosmischen Kampfes zwischen Gut und Böse. Und diesmal ist es kein Star Wars Film, diesmal ist es kein Herr der Ringe Film oder sonst irgendein Drecksfilm. Diesmal ist es Realität und du bist realer Teil davon. Auf einer Seite stehst du. Der Teufel verführt dich auf falsche Wege, schafft Verwirrung, er lügt, schafft Leid, wo er nur kann, er tötet. Jesus Christus aber zeigt dir den richtigen Weg, redet die Wahrheit und schenkt ewiges Leben, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Seine ewige Herrschaft ist beschlossene Sache. Tja, das Kind in der Krippe ist nicht ganz so harmlos, wie es auf den ersten Blick scheint. Jesus regiert und wird immer regieren. Lass es zu, dass er auch in deinem Leben regiert. Ab heute. Hebräer 3, 15. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Amen.